das ist so ein ganz schwieriger ethischer Spagat zwischen, wie dringlich brauchen wir diesen Impfstoff, wie viele Menschenleben könnten gerettet werden, je eher wir ihn haben, und auf der anderen Seite natürlich zu schauen, dass man die Standards einhält, ne, und auch potenzielle Nebenwirkungen wirklich ausschließen kann.
Gegen den Corona-Koller. Der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich bin Redakteurin bei Welt. Würden Sie freiwillig an einer Studie für den Impfstoff gegen Corona teilnehmen? Das ist eine Frage, die ich meinen Freunden und Bekannten gestellt habe. Keiner hat sofort Ja gesagt. Keiner ehrlicherweise auch sofort Nein. Die meisten haben gesagt, dass sie noch viel zu wenig wissen, worauf sie sich dann einlassen würden und was überhaupt der aktuelle Stand ist beim ganzen Thema Impfen gegen das Coronavirus. Und ich schätze mal, das geht nicht nur meinen Freunden und Bekannten so. Deswegen habe ich meinen Kollegen Jens Lubadé gefragt, ob er mir diese Fragen beantworten kann. Jens arbeitet im Wissenschaftsressort und beschäftigt sich seit Längerem mit dem ganzen Thema Impfen und Corona. Bevor es losgeht, kommt noch eine kurze Werbepause.
Unser Partner in der heutigen Folge von Gegen den Corona-Koller ist HelloFresh. Und die haben jetzt was Tolles für euch, nämlich einen 45-Euro-Gutschein verteilt auf eure ersten 4 Bestellungen. HelloFresh ist die Nummer 1 Kochbox in Deutschland. Sie bringt euch jede Woche kreative Rezepte und die dazu passenden Zutaten direkt nach Hause, sodass ihr super einfach ausgewogene Gerichte für euch und eure Familien kochen könnt. Die Menüs, die wechseln wirklich wöchentlich. Alle Zutaten sind aufs Gramm genau abgewogen und werden zum Wunschtermin geliefert. Damit bleibt euch der Stress des Planens und des Einkaufens erspart. Also probiert's einfach mal aus. In den Shownotes zur Folge findet ihr den Direktlink, der zum Angebot führt, oder ihr nutzt bei der Bestellung über hellofresh.de/plans einfach den Code HelloWelt, zusammengeschrieben HelloWelt, zum Einlösen des 45-Euro-Gutscheins. Die Aktion gilt auch für Hörer aus Österreich und der Schweiz mit Rabattanpassungen für das jeweilige Land.
Hallo Jens.
Hallo.
Jens, das Rennen um den Impfstoff gegen Corona läuft ja jetzt auf Hochtouren. 50 Impfstoffprojekte gibt es weltweit, sagt die WHO. Und ein Name ist jetzt bei uns besonders bekannt, nämlich CureVac. Da hat der Bund sich mit 300 Millionen Euro eingekauft bei dem deutschen Impfstoffhersteller. Soweit ich weiß, das erste Mal, dass sich Deutschland überhaupt an einem Biotech-Unternehmen beteiligt. Und jetzt hat das Unternehmen auch das Okay bekommen, mit der klinischen Studie zu starten. Ganz praktisch gefragt, wie läuft das jetzt ab?
Also klinische Studien, es gibt mehrere Phasen und von Phase 1 bis 4 laufen die meistens. Und davor geht es eigentlich erstmal los mit Tierversuchen. Phase 1 werden so etwa bis zu 50 Freiwillige rekrutiert, an denen der experimentelle Impfstoff erstmals getestet wird. Und die haben dann tatsächlich auch das höchste Risiko, weil da geht es erstmal dann darum zu gucken, wird der Impfstoff, also ist das Präparat überhaupt verträglich? Gibt es Nebenwirkungen? Es wird noch gar nicht auf die eigentliche Wirkung geguckt, ob der Impfstoff gegen das Virus schützt, sondern erstmal, wird er überhaupt gut vertragen oder haben die Leute Beschwerden? In Phase 2 mit mehr Freiwilligen dann, also vorausgesetzt, er wird gut vertragen, geht es in Phase 2 und da wird es dann bis zu, ich glaube, so bis zu 1000 Freiwilligen getestet. Und da geht es dann um feinere Fragen, wie was ist die richtige Dosierung und gibt es eine gute Wirkung? Also da wird da schon geguckt. Und dann in Phase 3 wird der Freiwilligenkreis noch weiter erweitert an bis zu mehrere tausend Personen. Und da wird auch geguckt, können wir das noch besser verfeinern und ist der Impfstoff wirklich gut genug? Bewährt er sich gegen andere Mittel und so? Und so wird das peu à peu erweitert. Und übrigens, es sind schon weitaus mehr als 50 Projekte weltweit. Also die Zahl steigt auch täglich. Die WHO listet jetzt mittlerweile über 150 Impfstoffprojekte aus aller Herren Länder.
Du hast jetzt gerade die Freiwilligen erwähnt. Woher kommen die eigentlich? Wie bekommt man Freiwillige, die sowas, jetzt mal unfreundlich gesagt, mit sich machen lassen?
Also erstmal muss man sagen, dass das eigentlich ein sehr löblicher Dienst ist, den diese Menschen da machen. Sie bringen uns ja alle weiter und es kostet ja auch Mut, sich so einem neuen Präparat auszusetzen. Also vor allem die Phase 1 Probanden, die nehmen das größte Risiko auf sich. In der Regel rekrutieren Universitäten oder Pharmainstitute, die ein neues Präparat testen lassen wollen, per Anzeigen die Leute. Und das ist zugleich auch der teuerste und zeitaufwendigste Part bei diesen klinischen Studien. Also es kostet eine Menge Geld vom ganzen Prozedere. Das muss natürlich nach allen möglichen Richtlinien erfolgen, dass das alles korrekt abläuft, dass die Studien korrekt durchgeführt werden, dass es eine Kontrollgruppe gibt. Also der höchste Standard in den Studien sind diese sogenannten doppelverblindeten, randomisierten Studien. Das heißt, es gibt idealerweise zwei Arme. Die Freiwilligen werden zufällig, ohne dass die Experimentatoren wissen, wer in welche Gruppe kommt, zugelost einer der Gruppen. Die eine Gruppe kriegt den Wirkstoff und die andere kriegt ein Scheinpräparat, ein sogenanntes Placebo. Und das bedeutet randomisiert. Sie werden zufällig verteilt und Placebo kontrolliert heißt, es wird geguckt, gibt es wirklich eine Wirkung in der einen Gruppe und ist die besser als in der Placebo-Gruppe, wo nur ein Scheinmedikament gegeben wurde. Und das kostet alles sehr viel Geld und Zeit. Und aber diese Freiwilligen tun einen tollen Dienst an der Gesellschaft und bringen uns alle weiter.
Ich kenne das mit den Freiwilligen jetzt ja von irgendwelchen Schildern in der U-Bahn, wo dann immer steht, sind sie 18, kerngesund, leiden an oder eben auch nicht. Und da steht darunter immer Vergütung. Kriegt man als Freiwilliger jetzt bei der Studie Geld?
Ja, in der Regel kriegt man da Geld. Das wird als Aufwandsentschädigung deklariert, weil man, das ist so ähnlich wie beim Blutspenden. Man möchte da wahrscheinlich verhindern, dass finanzielle Anreize zu so einem Studien, dass Leute das so als Bedürftige, so als quasi Nebeneinkommen haben. Diese Aufwandsentschädigung ist in der Regel erstmal wirklich auch eine Aufwandsentschädigung, also für die Zeit, die Leute zur Verfügung stellen. Das kann ja auch tagelang dauern, ne? Also dass Leute da wirklich eine Woche unter ärztlicher Beobachtung bleiben müssen, engmaschig betreut werden müssen. Die sind dann ja auch nicht zu Hause und können andere Sachen machen. Es hängt auch von dem Risiko ab. Also in Phase 1, die Probanden, die kriegen in der Regel mehrere tausend Euro. Und das nimmt dann immer mehr ab. In Phase 2 sind es, glaube ich, ein Tagessatz so von 250 Euro. Und bei Phase 3, wo eigentlich ja nur noch geguckt wird, können wir noch an der Dosierung drehen und ist eine Wirkung da. Die Leute kriegen meistens nur eine Aufwandsentschädigung für die Fahrt und den Zeitaufwand, den sie hatten.
Jetzt hast du eben immer wieder erwähnt, wie lange das dauert alles, wie viel Geld das kostet, aber vor allen Dingen auch die Zeit. Jetzt gibt es ja immer mehr Stimmen, die sagen, dass schon im Herbst die Ersten gegen das Coronavirus geimpft werden können. Unter anderem auch der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts. Für wie realistisch hältst du das dann?
Also wenn der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Tschichutek, das sagt, dann halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Normalerweise dauern solche klinischen Studien Jahre. Also das hängt auch immer davon ab, was ist das für ein Präparat, welche Dringlichkeit steckt dahinter. Also wenn es darum geht, jetzt, weiß ich nicht, ein neues Diabetes-Medikament auf den Markt zu bringen, obwohl es ja eigentlich schon Diabetes-Medikamente gibt, da ist ja die Dringlichkeit jetzt nicht so hoch wie bei einem Impfstoff, den wir gegen eine Pandemie brauchen. Insofern gibt es da schon die Möglichkeit von den Regulierungsbehörden wie das Paul-Ehrlich-Institut, das ist die oberste deutsche Regulierungsbehörde für Impfstoffe, also die erteilen die Zulassung dafür. Wenn die sagen, wir genehmigen ein beschleunigtes Testverfahren, dann halte ich das für realistisch, dass das im Herbst schon soweit sein könnte. Allerdings glaube ich nicht, dass der Impfstoff dann schon für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen wird, sondern erst einmal für Risikopersonal, also für Polizisten, Ärzte, Pflegepersonal, solcherlei und besonders gefährdete Personenkreise auch, also ältere.
Wenn ich jetzt immer wieder bei dir höre, ne, Zeitdruck und dann wird es hier gelockert und da gelockert, und ja auch hier der ganz bekannte Virologe mittlerweile, Christian Drosten von der Berliner Charité, hat schon eine Lockerung des Zulassungsverfahrens gefordert. Ich würde denken, ist das nicht ein bisschen gefährlich, wenn das jetzt plötzlich alles so schnell geht? Kann es dann nicht viel eher sein, dass man irgendwas übersieht?
Ja, die Gefahr besteht natürlich immer. Also das ist so ein ganz schwieriger ethischer Spagat zwischen wie dringlich brauchen wir diesen Impfstoff, wie viele Menschenleben könnten gerettet werden, je eher wir ihn haben. Und auf der anderen Seite natürlich zu schauen, dass man die Standards einhält, ne, und auch potenzielle Nebenwirkungen wirklich ausschließen kann. Also Nebenwirkungen wird es immer geben, Also es gibt kein Präparat ohne, aber die natürlich so gering wie möglich zu halten. Und eigentlich kann man das erst sagen in der Langzeitbeobachtung, also die sogenannte Phase 4. Nach der Phase 3 erfolgt dann, wenn die erfolgreich bestanden wird, die Zulassung. Und dann wird das Präparat, der Impfstoff, an der breiten Bevölkerung eingesetzt. Und eigentlich sind dann die Ärzte gefragt, die die Leute dann impfen, die dann auch so ein bisschen zu betreuen und zu gucken, geht's denen wirklich auch langfristig gut, ne? Oder tauchen dann doch Beschwerden auf? Und die müssen das dann wiederum zurückmelden und so weiter. Und je schneller das alles stattfindet, desto größer die Gefahr, dass da irgendwas übersehen wird und dann hinterher ein Schaden entstehen könnte. Das gilt es natürlich zu vermeiden. Aber andererseits, es ist eine hohe Dringlichkeit, ne? Und wir wollen ja auch vermeiden, dass Leute weiterhin an Covid sterben.
Jetzt haben wir ganz viel gerade geredet über so konkrete Umsetzungen. Wie ist das denn überhaupt mit der Impfstoffentwicklung? Da wird ja jetzt eine völlig neue Technologie angewandt, nämlich die Impfung mit Erbgut. Wie funktioniert das?
Also es werden mehrere Technologien angewandt, nicht nur die Impfung mit Erbgut. Also es gibt von den 150 Projekten, die ich erwähnte, gibt es einen ganzen Strauß an Impfstofftypen. Von dem ganz normalen klassischen Impfstoff, der so funktioniert, dass man abgeschwächte Viren nimmt und mit denen versucht, die Immunreaktion herzustellen, bis hin zu völlig neuen Technologien, die CureVac und BioNTech benutzen, der Impfung mit Erbgut. Das funktioniert so, dass von einem Teil des, also man guckt, wo ist die beste Angriffsfläche für das Immunsystem, wo kann das Immunsystem das Virus am besten packen. Und bei dem Coronavirus ist das, das hat so Zacken auf seiner Oberfläche. Und diese sogenannten Zacken, Spikes genannt, diese Proteine sind die beste Angriffsfläche. Da sind sich die Wissenschaftler ziemlich einig. Und dann nimmt man im Prinzip das Erbgutstück, was dieses Spike-Protein, die Blaupause für dieses Spike-Protein für das Virus liefert, und nimmt nicht das Protein selber und impft das, sondern nimmt das Erbgutstück dafür und das impft man den Leuten. Und dann passiert Folgendes: Im Körper des Geimpften produzieren seine körpereigenen Zellen dann dieses eine Virusstück, das Spike, und dann läuft die ganze Immunisierung an. Und ja, jetzt die Frage, was ist eigentlich der Vorteil, dass wir mit Erbgut impfen? Man muss wissen, bei der Impfstoffherstellung, also so diese klassischen Impfstoffe gegen Grippe, die wir ja jedes Jahr haben, die so funktionieren, dass man abgeschwächte Viren nimmt, die sind sehr aufwendig herzustellen, weil dazu werden Milliarden von Hühnereiern im Prinzip mit Viren geimpft und die vermehren sich dann in den Eiern und so gewinnt man dann halt diese Massen an Influenza-Viren, Grippeviren, die man dann abschwächt und dann daraus Impfstoff herstellt. Und das dauert einfach sehr, sehr lange, weil man halt diese ganze Maschinerie anlaufen lassen muss mit den Hühnereiern. Und Erbgut herzustellen, das geht wesentlich schneller. Und das könnte man auch kleinmaschiger machen. Also da brauchst du richtige Bioreaktoren, Fabriken mit diesen Hühnereiern. Und für die Herstellung von Impfstoff, der auf Erbgut basiert, bräuchtest du halt nur kleine Einheiten. Und außerdem, zweiter Vorteil, Viren verändern sich ja auch immer, mutieren, verändern also ihr Erbgut. Es kann gut sein, dass sich das Spike-Protein im Laufe der Zeit verändert, der Wirkstoff dann nicht mehr so gut wirkt. Und wenn man jetzt nur mit Erbgut impft, kann man sehr schnell diese Erbgutsequenz, die sich verändert hat im Virus, anpassen und dann einen neuen Impfstoff sehr schnell darauf basierend herstellen.
Jetzt hast du gerade Grippe gesagt, da kommt mir doch die Frage, Herbst, Winter ist ja immer so die Zeit, wo eine Grippewelle anstehen könnte. Kann es da zu irgendeiner Konkurrenz kommen, jetzt zwischen der Entwicklung von dem Covid-19-Impfstoff und der Produktion von dem Grippeimpfstoff?
Kann es tatsächlich kommen, wenn wir den Fall haben werden, dass ein klassischer Ansatz sich bei dem Corona-Impfstoff durchsetzt, also abgeschwächte Coronaviren. Weil dann wird es zu einer Konkurrenz kommen um diese Milliarden Hühnereier. Das kann passieren, ja. Und da muss man dann abwägen, was ist wichtiger. Auch eine schwierige ethische Abwägung. Ja. Über kurz oder lang, sagte mir aber der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, wollen sie nach und nach eigentlich alle Impfstoffe also umschwenken auf diese erbgutbasierten Impfstoffe, weil die einfach so viele Vorteile bieten. Also es kann gut sein, dass wir in Zukunft auch Influenza-Impfungen auf Erbgutbasis haben werden.
Jetzt gibt's ja, wenn ich das richtig weiß, gegen Hepatitis C bis heute keinen Impfstoff. Kann das auch bei Covid-19 passieren, dass sich am Ende alles als nicht wirksam herausstellt und man keinen Impfstoff findet?
Halte ich für ziemlich unwahrscheinlich angesichts der Fülle an Ansätzen. Also wir haben jetzt nur zwei Technologien angeguckt, den klassischen Weg, ne, und den super neuen mit Erbgut. Aber dazwischen gibt es auch noch andere, zum Beispiel, dass man Masernviren nimmt, die im Prinzip mit ihres Erbguts entkernt und harmlos macht und dann halt mit dem Spike-Protein versieht. Also da praktisch so ein Mix aus beiden Ansätzen. Und diese Technologie, da wird irgendeins funktionieren, bin ich ziemlich sicher. Es kommt häufig der Einwand, naja, gegen das alte Coronavirus SARS damals gibt es ja bis heute auch keinen Impfstoff. Und Pessimisten sagen dann auch immer gerne, naja, das könnte uns auch drohen mit dem neuen Coronavirus. Da muss man aber auch bedenken, das SARS-Virus verschwand einfach wieder, aus unbekannten Gründen. Also das poppte auf, heftig. Und dann war es auch wieder weg. Insofern bestand auch kein finanzieller Anreiz mehr für die Firmen, jetzt noch einen Impfstoff zu entwickeln. Und auch bei einem anderen Coronavirus, das MERS-Virus, was sich im Nahen Osten vor allem verbreitet über Dromedare, meines Wissens, da waren die Infektionszahlen auch zu niedrig, als dass es sich gelohnt hätte, jetzt einen Impfstoff herzustellen. Also das ist auch, da muss man auch die ökonomische Seite immer im Blick behalten. So einen Impfstoff herzustellen ist sehr teuer. Überhaupt ist ja eine Medikamentenentwicklung ein sehr teures Unterfangen. Und vor allem, wenn das unter so einem Zeitdruck geschieht, ist das Risiko ja auch immer hoch. Also die Konzerne müssen sich ja auch überlegen, ob sie diese Kosten wieder einspielen werden. Und Impfstoffe sind ja meistens dann auch keine Dauerbrenner-Medikamente. Also man impft dann einmal durch und dann ist es ja fertig wahrscheinlich. Also da muss auch genügend Anreiz sein. Und deswegen gibt es ja auch diese internationalen Konsortien, wo auch Regierungen ja Gelder geben, um die Impfstoffentwicklung voranzutreiben.
Wir haben noch nicht über das Thema Immunität wirklich gesprochen. Bislang ist ja nicht mal klar, dass bei den genesenen Patienten von Corona, ob die jetzt wirklich immun sind gegen eine erneute Ansteckung, richtig?
Ja, das ist immer noch nicht ganz klar.
Das heißt, man weiß gar nicht, ob überhaupt, wenn der Impfstoff da ist, ob dann überhaupt ausreichend Immunität erzeugt werden kann.
Das ist richtig, ja. Aber es ist davon auszugehen, weil auch das Coronavirus ist ein Virus und klar. Aber da gibt es halt noch viele Fragen und das ist ein neues Virus und das wird einfach Zeit brauchen und wir werden es beobachten müssen, also wie gut geschützt die Geimpften dann wirklich sind. Es gibt ja auch schon erste Stimmen, die fordern, auch um Zeit zu gewinnen, dass man jetzt nicht nur diesen klassischen Weg geht mit den verschiedenen klinischen Phasen und den Impfstoff dann auf den Markt bringt und dann die ersten Leute durchimpft, sondern auch Freiwillige anwirbt, die sich nicht nur impfen lassen wollen, sondern die sich danach auch mit dem Virus dann anstecken. Also die man dann mit dem Virus nochmal, die geimpften Freiwilligen, dann nochmal mit dem Virus aktiv infiziert, um zu gucken, wären sie wirklich krank oder nicht. Das ist natürlich ethisch auch heikel und da gibt es gerade eine Debatte unter Ethik, Medizinethikern, ob man das machen darf oder nicht. Man muss halt bedenken, man kann dadurch viel Zeit gewinnen, als wenn man jetzt nur impft, im Herbst beginnt damit und schaut über mehrere Monate, okay, gehen die Infektionszahlen wirklich runter? So hätte man tatsächlich dann den ersten Nachweis, wirkt der Impfstoff ja oder nein?
Das ist ein echter Spagat. Es gibt ja auch beim Thema Immunisierung, es gibt ja auch erste Untersuchungen, die darauf hindeuten, dass frühere Erkrankungen, also zum Beispiel Erkältung oder so, schon zur Immunisierung beitragen. Wie schätzt du das ein?
Ja, das ist ein total spannendes Thema, diese sogenannten Kreuzimmunitäten. Also ob Erkrankungen, frühere Erkrankungen, das Immunsystem nicht doch auch so gut trainieren, dass es auch gegen das neue Coronavirus möglicherweise besser gerüstet ist. Also zum Beispiel Erkältung oder ich glaube auch Tuberkuloseimpfung wird jetzt nochmal getestet, ob die was bringen könnte. Und das wäre natürlich toll, wenn das wäre, weil da hätte man dann einen fertigen Impfstoff, den man wieder aus der Schublade nehmen könnte. Und zumindest als Überbrückung, bis es einen wirklichen SARS-CoV-2-Impfstoff geben wird, könnte man die Leute schon so schützen. Das wäre toll.
Jetzt haben wir die ganze Zeit auf Covid-19 geschaut, aber es gibt ja noch eine Menge andere Krankheiten, die Impfstoff benötigen. Also wenn jetzt gerade alle Unternehmen sich auf Impfstoff gegen Corona konzentrieren, vernachlässigen sie dann vielleicht die Entwicklung von Impfstoffen gegen andere Viren, gegen die es auch noch keinen Impfstoff gibt?
Nee, da bin ich eher Optimist. Also ich glaube, dass, wie wir eben schon besprochen hatten, dass das ein Katalysator für neue Technologie sein wird, die die weitere Entwicklung gegen andere Viren beschleunigen könnte sogar. Weil Erbgutimpfstoffe letzten Endes auch billiger sind, könnte das dazu führen, dass Impfstoffe jetzt auch gegen seltenere Viruserkrankungen hergestellt werden, wo vorher die Pharmaindustrie gesagt hat, das lohnt sich einfach nicht für uns.
Ich sehe viele, viele Spekulationen noch. Viel offen, aber ganz viele Antworten auch schon von dir, Jens. Ganz, ganz vielen Dank dafür.
Gerne, hat Spaß gemacht.
Vielleicht können Sie jetzt die Frage für sich beantworten, ob Sie an einer Studie für den Corona-Impfstoff teilnehmen würden. Egal wie die Antwort lautet, ich hoffe, Sie haben in diesem Podcast viele Informationen mitgenommen. Meine Kollegen aus dem Wissenschaftsressort haben uns jedenfalls schon öfter geholfen, komplexe Themen zum Coronavirus zu verstehen. Unter anderem zur Corona-Warn-App oder dem Problem mit den Aerosolen. Sie finden beide Folgen natürlich auf allen Podcast-Apps. Und ich verlinke sie auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Antonia Beckermann. Bleiben Sie gesund.